Und manche waren dann halt auch wirklich sehr, ja, es war halt eh Anfangsphase von Corona. Manche haben sich gar nicht zugetraut, wo ich halt gesagt habe, ich brauche Hilfe, weil sie trinkt nicht.
Ich bin auf der Nacht aufgewacht und habe geschaut, oh mein Gott, atme da.
Ja.
Ich habe zu weinen begonnen, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ich kann nie wieder wandern gehen. Ich kann nie wieder fortgehen. Das ist jetzt meine neue Situation.
Ja.
Er will nur trinken, ich kann nichts mehr machen.
Milla, ich brauche ein Spielplatzdate. Sanji, ich bin sowas von ready.
Spielplatzdate, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
Spielplatzdate. Hallo.
Schön, dass ihr wieder da seid. Und heute arbeiten wir uns chronologisch weiter. Wir besprechen heute das Thema Stillen und das Wochenbett.
Genau, heute geht's weiter und ja, Milla, wie war dein Wochenbett? Was
okay,
magst du uns erzählen?
Starten wir gleich Vollgas rein.
Genau, wir warten gar nicht, wir reden gar nicht um den heißen Brei, wir quatschen gleich los.
Ich würde gleich mal mit dem Stillen anfangen, gar nicht so mit dem Wochenbett, sondern ich würde in der Zeit noch kurz bleiben, wo wir im Krankenhaus waren.
Ja.
Und ich würde mit dem Stillen gerne beginnen, weil ich finde, das Stillen ist einfach so ein großes Thema. Ich habe gestern am Abend da wieder drüber nachgedacht. Ich mache mir am Vorabend ein paar Gedanken und lasse alles nochmal Revue passieren, dass ich wirklich nochmal
weiß. Und dann merkt man aber auch, gell, was man schon alles irgendwie so vergessen hat.
Man
muss das richtig durchgehen, dass man halt wieder richtig
reinkommt. Man muss sich intensiv daran erinnern, weil ich so viele Sachen einfach vergessen habe. Ich glaube, das ist ja der Grund.
Das ist auch das Stillhirn.
Ja. Stilldemenz, oder?
Sagt man ja.
Ich habe oft da wirklich das Gefühl, ich vergiss Sachen. Oder ich bin einfach mit dem Kopf so verplant den ganzen Tag, was im Moritz betrifft. Es ist nicht mehr so, dass ich in den Tag hineinlebe, sondern es geht den ganzen Tag nur darum, okay, was ist mein nächster Schritt? Okay, jetzt muss er schlafen. Okay, jetzt kriegt er was zum Essen.
Ja.
Okay, was machen wir jetzt? Ich habe das Gefühl, man ist ständig im Dauerstress.
Komplett.
Der Körper arbeitet.
Du denkst halt einfach nur an den nächsten Schritt.
Ja. Und das ist ganz drum. Wir sind jetzt vorher, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, nur mal da gesessen für eine Stunde und haben einfach nur mal so gequatscht, weil es ist so angenehm, dass man mal ganz kurz Zeit für sich hat und dass man weiß, die Babys sind in guten Händen und man
genau.
muss sich um nichts kümmern.
Und man kann einfach mal reden, ohne dass man hin und links
Mama,
und rechts schaut
Mama.
Und Mama, ja, voll, voll.
Aber ja, ich würde sagen, starten wir jetzt mit Stillen. was das Thema Stillen betrifft. Es war bei mir so, ich habe ja in meiner letzten Folge, also in der vorletzten Folge gesagt zum Thema, also wo wir Thema Geburt besprochen haben, dass das Stillen bei mir nicht unbedingt funktioniert hat. Es war so, ich bin zurück ins Zimmer gekommen, der Moritz war bei mir und die Krankenschwestern wollten natürlich gleich, dass der Kleine trinkt. Und ich muss gestehen, ich war so überfordert mit der Situation. Ich habe zwar zum Thema Stillen ein Buch gelesen, aber ich habe überhaupt nicht gewusst, okay, wie funktioniert das, was mache ich jetzt? Ich habe es einfach nicht gewusst. Ich habe zum Beispiel auch nicht gewusst.
Weißt du noch, welches Buch du gelesen hast?
Boah, ich müsste die aussuchen, aber es war so einfach ein Stillratgeber.
Ja,
aber
okay.
Ich kann mich an, ja, ich habe zwar alles gelesen, aber ich habe es einfach nicht umsetzen können, weil ich war überfordert. Ich habe gerade ein Baby gekriegt und keine Ahnung.
Ja, sicher. Es ist ja trotzdem alles neu, auch wenn du das liest, du erlebst
ja.
das halt einfach nicht, es ist halt wieder was anderes, gell.
Und dann war es einfach so, es ist dann alles recht schnell gegangen, weil es war gerade ein Dienstwechsel, was die Krankenschwestern-Hebammen betrifft. Das heißt, ich habe jetzt da keine wirkliche Ansprechperson gehabt und ich habe am Abend dann in der ersten Nacht ein bisschen ältere Krankenschwester gehabt. Ich glaube, es war eine Krankenschwester. Und die hat mich halt extrem gedrängt, weil sie gesagt hat, der Moritz muss unbedingt trinken, unbedingt.
Ja.
Glaube ich, wegen dem Milchanschuss, weil den habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gehabt.
Okay.
Hast
du auch so einen Stillplan gekriegt?
Nein.
Weil
hast du einen Stillplan gekriegt?
Ja. Also
okay.
Es ist bei mir war es ja auch, gell? Also bei der Livi damals auch so.
Doch.
Und die haben mir auch so einen Zettel gleich gegeben.
Ich war schon.
Und ich habe aber bei der Livi zum Beispiel, ich habe davor auch nicht wirklich was gelesen. Ich habe so generell so Baby und Geburt und da war halt das Thema Stillen auch drin. Aber ich war jetzt, ehrlich gesagt, gar, also ich wollte stillen natürlich, aber ich war jetzt gar nicht so, dass ich mich richtig eingelesen habe, weil ich mir gedacht habe, das funktioniert ja. Man kriegt ein Baby und man stillt das Baby. Das war gar nicht irgendwie so das Thema, dass das auch nicht funktionieren kann. Ja, und deshalb habe ich auch genauso wie du, wo die dann gekommen ist, ist mir ein Stillplan gekommen und haben gesagt, alle Viertelstunde, alle halbe Stunde soll ich stillen. Und ich war so,
hä? Ich habe auch jetzt
hat sie die dann auch so gedrängt?
Ich hab einen Stillplan gehabt und habe den aber nie ausgefüllt und sie hat mir extrem gedrängt, weil sie eben gesagt hat, der Moritz muss unbedingt trinken. Und sie hat dann wirklich im Moritz die Brust so in den Mund eingesteckt, das war für mich schon fast zu brutal.
Ja.
Vielleicht tue ich jetzt ein Unrecht, aber ich habe mir nur in dem Moment gedacht, hä, er ist gerade auf die Welt gekommen, ich bin extrem fertig, er ist fertig. Wir brauchen einfach mal kurz Ruhe oder wir wollen einmal kurz schlafen, aber sie war richtig so auf Stillen. Ich kann da jetzt auch gar nicht wirklich ein Urteil fällen, weil ich weiß nicht, ob man das wirklich so machen muss, aber ich war, wie gesagt, schwer überfordert.
Aber ich war eben, also so, ich glaube, dass es so brutal jetzt nicht sein muss, dass jetzt einfach die Brust
also wirklich stecken. Sie hat so, also das war... Nein, es ist überhaupt nicht gegangen, aber die waren mir sehr unsympathisch.
Ja, aber sie sind, ich meine, andererseits, also das finde ich geht eh nicht, überhaupt nicht, das muss nicht sein. Ich glaube, man kann das halt einfach anders auch machen und nur dazu, wenn man halt eben fertig ist und frisch gebackene Mama da ist, man ja trotzdem noch, ist alles eine Ausnahmesituation.
Vollgas.
Und, aber ich finde es super bei dem Krankenhaus, wo wir waren, dass halt wirklich drauf schauen, hä, und die drauf drängen eigentlich und sagen, hey, hast du schon gestillt, hast du den Plan ausgeführt, weil im schlimmsten Fall klotzt dann gar nicht mit dem Stillen und der Milcheinschuss kommt nicht oder wie auch immer, weißt du.
Es war am nächsten Tag.
Das muss man ja laufend ankurbeln.
Am nächsten Tag habe ich eine irrsinnig liebe Krankenschwester gehabt, die war wesentlich jünger und sie hat gesagt, hey, mach da keinen Stress. Sie hat mich dann in so ein Extrazimmer gebracht.
Ja.
Wo ich an die Milchpumpe gehängt wurde.
An die Milchbar.
Dass man überhaupt mal schaut und da hat alles funktioniert. Also, aber ich glaube trotzdem noch nicht, dass ich da so den richtigen Milcheinschuss gehabt habe.
Ja.
Aber sie hat gesagt, hey, mach da keinen Stress. Und da hat sie mir ein Stillhütchen angeboten. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir damals die eine Freundin besucht haben, die hat auch mit Stillhütchen gestillt, haben wir gedacht, was ist das? Also ich habe zuvor noch nie ein Stillhütchen gesehen und habe aber dann schon gewusst, okay, wenn mir die Krankenschwester das angeboten hat, was das ist. Und mit dem hat es tatsächlich sofort funktioniert, weil der Moritz hat die Zunge so komisch liegen gehabt. Ich kann das jetzt gar nicht beschreiben, aber die Brust war jetzt nicht mehr weggedrängt. Das heißt, er hat sie nie richtig zu fassen bekommen, dass er trinken kann. Und mit dem Stillhütchen war es halt dann wirklich so, durch diesen Zug, durch dieses Vakuum, was entsteht, saugt sie diese Brustwarze, also meine Brustwarze, ein und er kann wirklich, er hat es richtig fassen können und hat dann getrunken.
Ja, es haben ja auch voll viele Kinder, dass halt einfach gar nicht, wie soll ich sagen, den Mund in die richtige Position bringen können, beziehungsweise die Brustwarze, vielleicht klar, wie auch immer, einfach, dass die Form nicht das passt, dass wir dann einfach nicht ziehen können.
Und mit dem Stillhütchen hat es dann wirklich gut funktioniert und das erste Mal stillen war sehr ungewohnt, es hat jetzt nicht wehgetan, aber es war ungewohnt, weil ich habe mir immer vorgestellt, okay, wie ist das? Und ich habe dann am dritten Tag, das habe ich ja schon in meiner Geburtsfolge auch gesagt, so eine liebe Krankenschwester gehabt. Ich bin mir nicht sicher, aber es sind Krankenschwester, weil Hebammen sind ja nur im Kreißsaal, oder?
Vielleicht.
Okay, dass ich da
jetzt, mich jetzt gar nicht
falsch
ausdrücken.
Unrecht tue und... Also die hat mir wirklich alles gesagt. Die hat mir die Positionen gesagt, die unterschiedlichen. Wie am besten mache ich das, wenn ich zum Beispiel im Liegen stille? Wie mache ich das, dass die Brust zu 100% entleert wird, dass sie da kein Milchstau bildet? Und ich habe dann eigentlich schnell herausgefunden, was so meine Lieblingspositionen sind. Das ist einmal die Wiegehaltung, wo das Baby halt mit dem Kopferl und mit dem Ohr auf dem Unterarm liegt und... Das war eigentlich die angenehmste Position für mich. Ich habe dann auch Stillkissen gehabt im Krankenhaus. Das Stillen im Liegen hat bei mir am Anfang nicht so gut funktioniert. Aber das war auch wieder, ich würde jetzt einmal sagen, da war ich einfach überfordert, weil ich nicht gewusst habe, nur dazu, der Moritz war so klar, ich habe nicht gewusst, wie greife ich richtig an, wie mache ich das am gescheitersten. Aber ja, das war jetzt so meine Erfahrung, was diese 3 Tage Krankenhausstillen betrifft. Es ist dann sowieso noch mal was ganz anderes, wenn du nach Hause kommst. Aber wie war das bei dir mit der Livi und mit der Luisa?
Ja, also bei der Livi war es dadurch, also da habe ich jetzt eh kurz erwähnt, dass mich halt auch mit dem Stillplan ja immer aufgefordert haben, dass sie ja still alle halbe Stunde und einfach, dass das Und die waren auch richtig, also ich habe mich gefühlt ein bisschen wie in der Schule, dass ich so richtig so, okay, habe ich schon gestellt, okay, ich will, dass das halt rennt, weil die mir halt dann auch erklärt hat, hey, wenn du jetzt halt nicht wirklich regelmäßig was machst, kann es sein, dass du dann keine Milch hast. Mhm. Und ich war dann so, okay, ich muss. Und ich muss sagen, bei der Olivia hat das so gut geklappt. Da war echt, sie hat auch gleich sie hat auch schön die Brustwarze erwischt und es ist halt einfach wirklich voll lang gegangen. Ich habe voll schnell einen Milcheinschuss gehabt. Es war echt, sie hat gut getrunken. Da hat es wirklich nichts gegeben.
Hast du den Milcheinschuss gespürt, dass du sagst, okay, es hat weh da, oder du hast das gemerkt?
Ja, was man halt dann gemerkt hat, ist einfach, dass mehr, immer mehr geworden mhm. ist. Und gerade am Anfang ist halt wirklich extrem gewesen. Da wird auch, wenn du mal, du musst auch die ganze Zeit dann stillen, weil sonst der Busen hart wird. Und du hast halt wirklich wie Steine dann drin. Es ist halt dann wirklich, du hast so viel Milch in dir und brauchst halt dann auch gleich die Einlagen. Mhm. Und
die Einlagen,
das muss halt raus.
An die Einlagen, also was das Thema Einlagen betrifft, kann ich mich noch so gut erinnern, weil da habe ich die vor der Geburt von Moritz gelöchert, was ich mir für welche zulegen soll. Welche sind die besten, welche heulen am besten. Also, ja.
Und nachher war es einfach, Hauptsache Einlagen. Also. Hauptsache, es geht nichts durch. Eigentlich voll schlimm, weil so, ich denke mir echt voll oft so, nachher hat man ja trotzdem weniger, je älter die Babys werden, die Brust gewohnt sie und weiß schon ein bisschen so in Rhythmus, wie man trinkt, und da braucht man ja dann fast gar keine mehr. Aber am Anfang braucht man wirklich, das muss man auch die ganze Zeit wechseln, weil sonst sind die voll und dann geht's durchs Leiberl und also wirklich auch in der Nacht, ich weiß nur, ich bin aufgewacht und das Bett war nass, weil bei mir alles ausgerundet ist, wenn es einmal länger nicht Hunger hat oder so. Aber ja, zum Thema nur im Krankenhaus, bei der Luisa war es aber ganz anders, weil ich war halt irgendwie ganz sicher, dass das bei der Luisa auch klappen wird, aber ich habe genau das Gleiche gehabt wie du. Sie hat einfach nicht die Brustwarze richtig fassen können und hat voll wenig Hunger und sie hat auch nicht gut zugenommen. Ich habe es auch in voll viele verschiedene Positionen versucht. Bei mir war ja wieder eine andere Situation mit Corona. Mhm. Da war es dann auch so schwer für mich, weil ja, am Tag vom Kaiserschnitt habe ich mich halt nicht bewegen können. Ich habe halt nicht, mich okay. nicht aufsetzen können und nichts da können. Und ich war wirklich auf die Hilfe komplett angewiesen. Und manche Krankenschwestern oder Hebammen, wie auch immer, ich weiß halt selber auch nicht, wie es ist, wie das abbrennt, waren voll lieb und haben mir richtig geholfen und haben mit mir versucht, sie von hinten, unterm Arm, von hinten, dass halt einfach anders auf die Brust zukommt oder halt eben auch ganz normal im Arm zu halten, aber irgendwie hat es halt einfach die ganze Zeit nicht funktioniert und sie hat halt viel zu wenig Hunger für das, dass halt einfach, ja, sie hat zunehmen sollen, hat aber nicht gut zugenommen. Aber manche waren dann halt auch wirklich sehr, ja, es war halt eh Anfangsphase von Corona, manche haben sich gar nicht zugetraut, wo ich halt gesagt habe, ich brauche Hilfe, weil sie trinkt nicht. Und dann sind sie von einem Meter weiter her, haben es mal versucht zu erklären. Und das geht halt einfach nicht, das geht nicht.
Ja, Mann, und du hast jetzt schon Erfahrung gehabt, weil es...
Und ich habe ja eigentlich eh gewusst, wie es geht, aber ich habe einfach nicht kennen durch den Kaiserschnitt auch. Und das hat mir dann eigentlich auch alles schwer gemacht und dann haben sie in der Nacht einmal dann gesagt, wir sollen es einmal mit den Stillhütchen versuchen. Und mit dem hat es eigentlich auch voll gut geklappt. Und dann haben sie auch wieder gesagt, nein, ich soll es aber eher nicht. Also, wenn es geht, soll ich es halt trotzdem nochmal so versuchen. Und dann hat es halt wieder nicht geklappt. Und ich mir dann gedacht, hey, mir ist eigentlich lieber, dass mit dem Stillhütchen klappt, bevor es halt dann gar nicht mehr geht. Ja, weil
ja, ist ja klar.
Ich wollte halt stillen, weil mit der Olivia hat es halt wirklich gut geklappt. Und ja, auf jeden Fall ist dann eh irgendwie gegangen, aber eher schlecht als gut.
Also mehr schleppend.
Ja, und dann, wo ich dann daheim war, habe ich es dann wieder trotzdem mit dem Stillhütchen versucht. Und dann sind wir auch länger wie ein halbes Jahr, sicher 8 Monate beim Stillhütchen blieben. Ja, dann kommen wir eh gleich zum nächsten Ding daheim.
Daheim.
Vom Krankenhaus nach Hause.
Also ich muss sagen, mir hat meine Hebamme extrem geholfen. Ich habe ja, wie gesagt, eine private Hebamme gehabt. Die hat mich dann, glaube ich, 3 oder 4 Mal zu Hause besucht und das war Gold wert, weil die hat mir das ganze Thema Stillen nur mal ganz in Ruhe erklärt. Sie hat mir gesagt, wie lege ich den Moritz richtig an, wie kann ich es am gescheitesten machen. Wir haben es dann ein paar Mal auch ohne Stillhütchen probiert. Es hat leider immer nur funktioniert, wenn die Hebamme dabei war. Ich glaube, das war dieses, sie war halt einfach da und es hat funktioniert. Ich muss gleich sagen, ohne Stillhütchen stillen ist ein ganz anderes Gefühl. Ich finde, das ist noch intensiver, weil du diesen Zug vom Baby noch stärker spürst. Ja. Ich würde sagen, das Stillhütchen ist auch ab und zu wie eine Erleichterung, weil es nicht so schmerzhaft ist. Also
extrem.
Es fühlt sich anders an, es fühlt sich ganz anders an. Und es hat aber dann nicht wirklich funktioniert. Und bei mir war es auch so, ich bin immer wieder zum Stillhütchen zurückgekommen und habe mir gedacht, die wollen unbedingt stillen. Und wir haben es zwar ab und zu probiert, aber ich bin dann beim Stillhütchen geblieben. Ich würde es jetzt nicht als Faulheit bezeichnen, aber es hat einfach mit dem Stillhütchen besser funktioniert.
Ja, sicher. Ja, nur dazu, wenn es Panik kriegt. Also man ist ja dann in der Situation, das Baby schreit und es will essen. Und du versuchst das und es geht nicht. Und dann will man das halt natürlich, du willst, dass der Baby jetzt das Essen kriegt.
Und du bist
halt
so,
wenn man es eh versucht hat und es klappt nicht, das ist dann halt einfach schwer. Und dann tut man sich das auf und es geht und Baby ist glücklich, du bist glücklich. Bei mir war es ja, weil ich am Anfang doch, nicht länger versucht, aber ich habe irgendwie öfter ohne Stillhütchen gemacht und meine Brust hat so weh da. Brustwarzen waren entzündet bis zum Gehtnimmer und das habe ich bei der Livi nur extremer gehabt damals. Mhm. Aber du hast das ja auch trotzdem, auch wo du das Stillhütchen gehabt hast, gell? Hast ja auch entzündete Brustwarzen
gehabt. Nicht so arg, weil mir hat meine Hebamme damals angeboten, dass wir regelmäßig lasern. Also es gibt einen Laser für Hebammen, haben die mittlerweile schon, also mit dabei, wenn sie Hausbesuche machen, wo die
Brustwarze... Die meisten, das hat aber auch nicht jeder.
Ja, wo die Brustwarze gelasert wird. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber das spürt man überhaupt nicht.
Genau, das gibt's auch. Also ich habe ja auch eine Hebamme zur Nachbetreuung gehabt und die hat auch so einen Laser und die hat mir auch meine Kaiserschnittnarbe gelasert. Das hilft auch eben gegen Schmerzen. Also sowas ist schon voll super und voll cool, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass das manche Hebammen haben.
Und nur zur Info, es gibt auch im Krankenhaus die Möglichkeit, dass man gelasert wird. Nur das wird jetzt nicht so richtig angeboten, sondern man muss wirklich explizit nachfragen, okay, ich möchte gerne gelasert werden. Also das war zumindest in unserem Krankenhaus so. Das hat man nämlich damals meine Hebamme erzählt, die dort früher als Hebamme gearbeitet hat und jetzt, wie gesagt, selbstständig ist. Und ja, die erste Woche zu Hause, die war so aufregend. Man sagt ja Wochenbett, also man ist ja dann Wöchnerin, 6 bis 8 Wochen, sagt man.
Genau.
Und in dieser Zeit muss man sich einfach einmal einstellen, das Baby, man muss sich an alles gewöhnen.
Ja, einfach die Situation, das ist ja halt trotzdem ganz was Neues, wenn du kommst heim und hast jetzt ein Baby.
Ja, die Hormone stellen sich wieder um, es ist komplett anders. Und man ist ja dann, sagt man, die ersten 6 bis 8 Wochen Wöchnerin und ganz wichtig, weil das Thema wird gar nicht so oft angeschnitten und ich habe das so auch nicht gewusst, man hat ja den sogenannten Wochenfluss dann.
Genau. Für längere Zeit.
Für längere Zeit.
Weißt du noch, wie lange es bei dir gedauert hat?
Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass du damals den Tipp gegeben hast, dass ich mir aus dem Krankenhaus diese Netzunterhose und diese mega langen
sexy Unterhosen mitnehmen.
Ja, und diese mega langen Binden mitnehmen soll, weil das sind echt die besten. Man kann sich natürlich ganz normal im Drogeriemarkt diese Binden noch
genau, oder online halt einfach bestellen.
Aber die besten sind wirklich die aus dem Krankenhaus.
Ja, ich finde, aber solche kannst du eh auch kaufen. Also
okay.
Diese dicken, genau. Also das gibt es schon auch zum Kaufen. Aber mir ist halt eben auch damals angeboten worden, dass ich mir gleich welche mitnehme. Und deshalb habe ich da auch gesagt, also wenn's das geben, bitte schlag zu.
Drum,
weil es halt trotzdem am gemütlichsten ist und es ist was anderes, ich sage halt mehr auf.
Ja, das ist, und es ist ja, also die erste Woche, würde ich mir sagen, zu Hause war eine Achterbahn der Gefühle. Also, wie gesagt, man stellt sich auf das Baby ein, man stellt sich auf diesen Schlafrhythmus ein, diesen Trinkschlafrhythmus. Es ist alles noch sehr neu, man hat irrsinnige Angst. Ich kann mich noch erinnern an das erste Mal wickeln. Ich meine, ich habe mir gedacht, okay, brich ihm jetzt sein Handel, weil er so verletzlich ausschaut.
Oder umziehen.
Ja, das ist...
Ja, man hat ja die ganze Zeit auch Angst, so über den Kopf irgendwas anziehen.
Schlimmste.
Also besorgt euch ganz viel Wickelbodies, die man vorne seitlich öffnet.
Unbedingt, unbedingt.
Weil am Anfang hat man einfach Angst, dass man das Baby über den Kopf halt am Body anzieht, wenn man sich denkt, oh Gott, das ist so klein und so zerbrechlich. Und ich war mir echt am sichersten mit dieser seitlichen.
Es waren die besten. Ja. Und ich habe mir halt immer gesagt, hey, ein Baby hat eine Geburt überstanden. Es ist nicht so zerbrechlich, wie du glaubst, aber es ist halt einfach...
Und man hat einfach Angst um sein Baby.
Ja, und nur dazu beim ersten, du kommst nach Hause und denkst, okay, wow, was mache ich jetzt überhaupt? Wie, es ist alles so neu gewesen, das war ein Wahnsinn. Und kannst du dich erinnern, weil man ja sagt, in dieser Zeit Wochenbett, das wird auch oft gern als Babyblues bezeichnet.
Ja.
Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du richtig gemerkt hast, okay, wow, jetzt geht es mir gerade nicht so gut. Oder jetzt habe ich voll das hoch. Und wie hast du die erste Woche mit Baby, mit der Olivia jetzt empfunden? Wie war das für dich?
Ja, mit Olivia war es natürlich am Anfang, ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, was ist das so? Man stört sich halt einfach, man kommt heim und man lebt eigentlich quasi nach dem Stillrhythmus. Extrem. Weil alles, was du machst, machst du während, also in der Zeit, wo du halt nicht stillst. Und am Anfang ist das halt einfach so viel. Du stößt ja jede Stunde, jede zwei Stunden, also alle zwei Stunden, drei Stunden, es wird ja dann immer weniger. Aber am Anfang ist halt trotzdem so oft, dass du halt, du merkst irgendwie gar nicht, du stößt, dann machst du mal kurz was, das Baby schläft ein meistens, weil gerade am Anfang schlafen sie halt auch so viel. Und du machst kurz was oder machst halt auch nichts und liegst nur da und die Zeit vergeht halt, der Tag vergeht halt, finde ich, voll schnell, weil du stößt und stößt und stößt und irgendwie dazwischen passiert das Leben oder auch nicht.
Ich bin immer zwischen Badezimmer und Schlafzimmer gependelt, weil ich habe wirklich geschaut, dass ich mich in dieser Zeit richtig erhole und...
Genau. Und du gehst aufs Klo, weil du musst schon wieder eben, weil der Wochenfluss so stark ist auch am Anfang. Und ja, es war halt eh sehr ungewohnt, wie du auch gesagt hast, mit dem Umziehen und so. Gerade das Erste ist halt dann nur einmal, ganz ich will anders. Nicht weh du. Und hoffentlich merke ich, wenn sie mir ist. Und man, am Anfang ist eh, also man macht sich so viele Gedanken, die man eigentlich, es passiert halt eh. Das Baby sagt da eh immer alles, was will. Aber man ist halt trotzdem so überempfindlich auf alles auch. Und bei Luisa war es aber wieder ein bisschen gechillter. Das habe ich, also ich muss sagen, ich habe es bei der Livi das Wochenbett nicht so genießen können. Ich habe einfach nicht das gehabt, dass ich mir denke, okay, jetzt schlaft es und jetzt kann ich abschalten, sondern ich war eher so, und brauche mir was und das, wo ich eigentlich gar nicht so, wie soll ich sagen, Angsthase bin oder wie auch immer, Angsthase, haha. Aber weißt du, was ich meine?
Also
ich war eher gechillter bei der Luisa.
Also das denke ich mir, aber ich kann mich erinnern, der Gernot hat oft zu mir gesagt, hey Miller, jetzt schlaft der Kleine, bitte schlaf du auch. Und ich bin oft einfach im Bett gelegen und habe den Kleinen im Moritz angestarrt. Ich mache das auch jetzt am Abend nur, weil ich es oft nicht fassen kann, dass das mein Kind ist. Ich meine, das ist mein Baby, das da liegt. Und ich weiß noch, wie er so klar war, echt, ich habe das einfach nicht richtig realisieren können.
Und weißt, was ich am Anfang auch noch gemacht habe? Immer geschaut, tut es eh atmen. Ich habe immer zugeschaut beim Schlafen und immer danach gedacht so, mein Baby.
Mm.
Und dann habe ich immer geschaut, okay, atmet. Ja, sie atmet, okay, gut.
Also diese Schrecksekunden, ich schwöre dir, in dem ersten Jahr, dem ersten Dreivierteljahr, ich war so, ich bin auf der Nacht aufgewacht und habe geschaut, oh mein Gott, atmet er weil man ja oft von diesem plötzlichen Kindstod hört.
Ja.
Aber ich war wirklich, diese Ängste, die was entstehen, ich war komplett, oh mein Gott, geht's ihm gut. Und das ist so ein arges Gefühl, das habe ich vorher noch nie gehabt.
Extrem. Das mit dem Ding, also so, und bei mir war es halt eben bei der Luisa trotzdem entspannter. Ich habe zwar bei ihr natürlich auch gecheckt, ob sie nur atmet, weil irgendwie das geht mir nicht aus. Also das ist sowas, irgendwie hast du das einfach so die Sorge, immer. Da ist einfach, ja, keine Ahnung, was nicht, ob ich da überempfindlich
nein,
bin.
Nein, überhaupt nicht.
Aber bei der Luisa war trotzdem alles viel entspannter. Und der Paul war auch viel entspannter. Wir haben gesagt, was wir uns für Sorgen gemacht haben bei der Olivia und was man, was die ganze Zeit nur um sie herumtänzelt. Und bei der Luisa haben wir gewusst, so, jetzt schlafe ich aber und solange das Baby schläft, schlafe ich auch und ich habe es halt viel mehr genießen können. Und ja.
Es ist ja, also weil wir vorher noch geredet haben über ein Kindstod, ich habe in meinem näheren Umfeld angehabt, also ein Pärchen gehabt, wo das genau passiert ist. Und die mir das auch damals ganz genau erklärt haben. Okay. Und das war so schlimm. Und ich weiß auch nicht, diese ständig schauen, ob das Baby atmet, ob die Polster weg sind, dass keine Kuscheltiere im Bett sind. Weil das ist ja voll wichtig, dass nichts aufs Baby aufs Gesicht fällt. Also Ja, aber ich glaube auch beim zweiten wird man natürlich dann, man ist noch immer so vorsichtig, aber man ist gechillter, weil man einfach besser weiß, okay, was muss ich jetzt machen?
Es ist zwar dann trotzdem auch wieder anders, weil man ja dann schon ein Kind hat.
Mhm, ja, sicher.
Und man muss aufs andere Kind auch schauen. Aber ich habe halt einfach, ja, was heißt, das Glück gehabt, dass es genau in der Corona-Zeit war und Paul dann daheim war und Homeoffice gehabt hat. Ich meine, er hat sich eh die ersten 3 Wochen, glaube ich, freigenommen gehabt. Aber er war halt dann einfach auch daheim die ganze Zeit und hat sich um die Livi mehr gekümmert, damit ich halt wirklich abschalten habe können. Mhm. Und ich habe es auch wirklich so im Nachhinein, wenn ich mir beide Wochen betten, sagen wir das so, anschaue, war ich halt viel entspannter wie der Luisa. Da haben wir es wirklich viel mehr gut gelassen. Weil ich finde, bei der Livi war ich schon, da haben wir gedacht, so, jetzt bin ich zwar Mama, aber ich kann trotzdem noch alles. Und ich war viel zu bald wieder so unterwegs. Also schon nicht jetzt in der ersten und auch nicht in der zweiten Woche. Aber dann halt danach haben wir schon gedacht, ja, ich kann trotzdem noch alles machen. Mir geht's ja eh voll gut. Und da sollte man aber trotzdem, man sollte halt wirklich daheim
mehr auf sich
man schauen. Man wird nichts verpassen. Und das würde ich jetzt mal so als Tipp mitgeben, dass man nicht so FOMO kriegt, Fear of Missing Out, und glaubt, hey, die Welt dreht sich weiter und ich will mich mit dran, sondern man sollte wirklich einfach daheim bleiben. Man wird nichts verpassen, man hat gerade ein Baby gekriegt und
man soll sich auf das mal einstellen.
Genau.
Und diese Zeit, dieses Wochenbett wird ja als Baby Blues oft bezeichnet. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du sagst, okay, wow, du hast voll das Hoch gehabt oder extremes Tief?
Ja, bei der Olivia, bei der ersten Geburt, war ich voll oft voll traurig.
Mhm.
Also richtig, dass ich gerät habe, aber jetzt nicht, also es hat keinen Grund gegeben. Es war halt einfach wirklich, ich habe einfach wegen irgendeiner unnötigen Situation zum Rennen angefangen. So. Also wirklich, ich habe wirklich viel gewarnt, aber eher ja auch aus Glück.
Mhm.
Aber auch viel, weil ich traurig war. Einfach von den Gefühlen her einfach traurig. Nicht die Situation, weißt du, es hat sich gar nicht auf irgendeine Situation bezogen, sondern ich war einfach fertig. Und ich habe das aber ein bisschen versucht zu verdrängen und ich habe mir gedacht, nein, das ist sicher nicht der Babyblues. Und ich habe das irgendwie versucht, wie soll ich sagen, wie wenn es nicht passieren darf, einfach auch nicht verstecken, aber weißt du, so einfach, das gibt's bei mir nicht. Ich habe keinen Babyblues, obwohl das eigentlich normal ist. War es bei dir?
Also ich kann mich an eine Situation erinnern. Es war so, dass der Moritz dann eine Zeit gehabt hat, ich glaube, das war in der dritten Woche so circa, oder in der zweiten, ich kann es jetzt nicht mehr zu 100% sagen, aber er wollte ständig trinken. Also er hat dieses Dauerstillen.
Das Cluster-Feeding.
Ja, genau, also dieses ständige am Busen hängen, dieses ständige Trinken. Und da war ich mir kurz richtig überfordert, weil ich mir gedacht habe, okay, wow, was ist jetzt? Was der, ich meine, ich habe mich da zwar eingelesen, weil man sagt ja, die Babys haben ja nach der Geburt eine Magengröße wie eine Kirsche. Mhm. Und nach einem Monat kann man es vergleichen mit einem Tennisball. Und die Muttermilch ist ja extrem leicht verdaulich. Das heißt, es geht ziemlich schnell vom Magen in den Darm. Und dieses Cluster-Feeding ist es wirklich, sie trinken, verdauen.
Und wir trinken einfach den ganzen Tag.
Ja, und es hat dann auch Situationen gegeben, es war ein strahlend schöner Tag, wirklich strahlend schön. Ich bin in der Unterhosen und im Bademantel auf der Couch gesessen, der Moritz hat gerade getrunken und ich habe rausgeschaut und ich habe zu weinen begonnen, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ich kann nie wieder wandern gehen, ich kann nie wieder fortgehen. Das ist jetzt meine neue Situation, er will nur trinken, ich kann nichts mehr machen, ich habe mich echt in dem Moment gefühlt, ich kann nie wieder fortgehen. Nie wieder. Der Gernot ist neben mir gesessen und hat gesagt, hey Miller, es ist alles gut. Das ist jetzt einfach nur eine Phase. Das ist jetzt die Phase, der Kleine ist gerade auf die Welt gekommen. Aber für mich ist kurz einmal echt eine Welt zusammengebrochen, weil ich mir gedacht habe, boah, ich will das jetzt gerade gar nicht.
Ja, du wirst für immer am Sofa, am Busen mit dem Baby liegen und voll fertig sein. Ja,
dazu ist dieser Schlafentzug dazu gekommen. Ich finde trotzdem, dass man in der ersten Phase diesen Schlafentzug wesentlich besser wegsteckt wie jetzt.
Ja.
Ich finde, du bist noch so auf Hormone, sage ich jetzt einmal, dass dir das egal ist, dass du zu wenig schlafst, aber ich war wirklich
überfertigt. Aber der Körper kriegt es halt trotzdem mit, auch wenn du jetzt selber eher, sage ich mal, Power hast und so.
Aber ich war fertig.
Ich war so fertig und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, mein Leben ist jetzt vorbei. Jetzt habe ich ein Kind und es will nur am Busen hängen.
Ja.
Es war bei mir dann natürlich auch noch, wir haben diese Koliken gehabt.
Ja.
Vor denen habe ich mich irrsinnig gefürchtet, weil ich mir gedacht habe, hoffentlich kriegen wir die nicht. Aber man sagt ja oft, dass die Burschen das mehr kriegen wie die Mädel. Und wir haben es extrem gehabt. Also wir haben es nicht nur, wir haben diese 3-Monats-Koliken nicht 3 Monate gehabt, sondern 6 Monate. Also das sind so extrem starke Bauchkrämpfe, weil sie zu viel Luft bildet.
Also da weiß ich nur, da hast du auch immer gesagt, du musst so aufpassen, was ist.
Ja, also ich habe extrem darauf geachtet, ich habe so viel ausprobiert, ich habe da viel mit meiner Hebamme drüber gesprochen, weil ich habe dann einfach so gemerkt, noch, kann man sagen, noch 3-4 Wochen, dass irgendwas nicht passt. Ich habe immer gemerkt, der Moritz ist unrund.
Ja.
Er hat Blähungen. Es tut ihm was weh. In der Nacht hat er wirklich zum Schreien begonnen, also wirklich krampfartig. Hat er seinen Körper, verzogen. Ja,
sind so arm.
Und ich habe in dem Moment nicht gewusst, um was es geht. Und ich habe mir gedacht, dieses Clusterfeeding und dieses Schreien, vielleicht gebe ich zu wenig Milch. Das war so mein erster Gedanke. Und ich glaube, den haben viele Mamis. Mein Hebamme hat gesagt, das ist eher ein Irrglaube, weil du gibst ganz normal Milch, das passt alles. Viele Mamis beginnen dann das Zufüttern, was man ja eigentlich nicht machen soll, weil ja dann die Milchproduktion von dir wieder eingestellt wird.
Genau.
Und ganz wichtig, auf keinen Fall Muttermilch mit Wasser strecken, weil die Babys das noch nicht verdauen können. Also die Nieren können das nicht. Genau. Und dann kann man den Körper vergiften. Also es ist ganz wichtig, dass man das auf keinen Fall tut. Und
ja, und das Clusterfeeding ist halt einfach, meistens wollen halt einfach die Babys Nähe. Mhm. Sie wollen einfach bei der Mama sein und wollen halt einfach, die benutzen dann die Brust halt quasi als Schnuller, ja.
Ja, und was natürlich dann ableitet, ist, wenn man wirklich von diesen Koliken betroffen ist, man glaubt natürlich, dass er dann immer Hunger hat. Und er trinkt ja dann immer auf die nicht verdaute Milch drauf. Das heißt, so produziert man ja wieder Bauchschmerzen, wieder Blähungen. Das heißt, man soll mindestens eine halbe Stunde Abstand zwischen die Mahlzeiten eigentlich haben, dass das Bauchweh. Und echt, wir haben ganz schlimme Nächte gehabt. Also die ersten 3 Monate waren richtig hart. Der Moritz hat nicht richtig durchgeschlafen. Er hat nur geschrien, weil er einfach Schmerzen gehabt hat. Und ich war nicht am Ende meiner Kräfte, aber es war so eine neue Situation. Ich habe dann viel ausprobiert mit Kirschkernkissen, also Wärme, mit diesen Begeiertropfen.
Also bei uns haben Kirschkernkissen auch immer voll gut geholfen.
Ja, Begeiertropfen haben uns extrem geholfen. Die habe ich in der Apotheke besorgt, das habe ich noch gemacht. Bauchmassagen. Ja, ich habe echt.
Ja.
Ich habe echt.
Aber viel da schaut man dann nicht alles, weil sie sind halt wirklich so arm, sie krampfen auch so zusammen.
Vollgas.
Und sie schreien halt einfach nur, weil sie Schmerzen haben und du denkst, oh Mama, armes Baby.
Ja, und man weiß halt, man kann einer in dem Moment nicht helfen.
Ganz
wichtig nach dem Stillen war das Bäuerchen. Da habe ich immer geschaut, dass ich das ja nicht vergiss. Dass wenn er andockt an die Brust, dass man keine zusätzliche Luft zuführen.
Ja, das ist eh ganz.
Also das ist, also die, ich muss sagen, die ersten 3 Monate waren richtig hart mit diesen Bauchkoliken. Es hat sich dann noch gezogen, also wir haben das wirklich ein halbes Jahr gehabt, wobei es ist immer besser geworden und wirklich nach einem halben Jahr schlagartig weg.
Ja, wir haben zwar, also Luisa, bei der Libby war es gar nicht so schlimm, also vielleicht, Luisa hat es schon gehabt, aber nicht einmal die 3 Monate, also bei ihr war es wirklich, das hat voll, aber man sagt halt eben auch, was halt auch, ob das jetzt ein Mythos ist, aber dass die Jungs halt einfach immer mehr Koliken haben wie Mädels. Und bei uns hat halt wirklich auch mein Kirschkernkissen das gut funktioniert und sonst habe ich gar nicht. Also es war dann nicht so schlimm, dass ich jetzt nur irgendwie mehr machen hätte müssen. Und dann war es aber also es hat dann passt.
Hat sich bei dir eigentlich ein richtiger Rhythmus herauskristallisiert, so was das Schlafen, Trinken betrifft? Also hast du das schnell heraus gehabt dann?
Naja, bei mir war es eigentlich eher so, am Anfang hat es schon gedauert und es war auch immer anders. Da hat man halt die ersten 2-3 Wochen war es halt sowieso Ausnahmesituation. Und dann, was das Schlafen angeht, bei der Luisa habe ich auch Glück gehabt, die hat auch am Anfang, die ersten 3 Monate, hat es mir in der Nacht auch voll gut geschlafen. Da hat es mir manchmal 6 Stunden durchgeschlafen, also ich war wirklich glücklich. Und ausgeschlafen, aber dann, ja, es ändert sich halt einfach von Phase zu Phase, ist halt wieder anders geworden. Das mit dem Stillen hat dann schon, das war dann schon regelmäßig, das war dann immer alle 3 Stunden, alle 4 Stunden. Aber da horcht man halt dann einfach aufs Baby. Manchmal wollen es dann mehr, manchmal weniger, aber man hat so ungefähr diese 3-4-Stunden-Regel, sage ich jetzt einmal. Und ich kenne es auch von anderen, dass meistens so ist. Weißt du, wie war es bei dir?
Hast ich kann mich nur erinnern, wenn die Leute gefragt haben, okay, was hast du für einen Rhythmus? Und ich habe mir immer gedacht, was für ein Rhythmus? Ich habe einfach keinen Rhythmus. Ich weiß auch nicht, wo dieser Rhythmus jetzt ist, aber ja. Ich habe das Gefühl, das pendelt sich richtig ein. Auf einmal ist dieser Rhythmus da, das kommt so schleichend, wo man ja. Dann einfach weiß, okay, als Mama, das ist so unsere Routine jetzt, das funktioniert ja. Gut.
Und aber ein Zeitpunkt, wie sind die dort?
Ich habe einmal kurz versucht, dass ich das Ganze mittracke mit so einem mit so einer Still-App,
ja.
Aber das habe ich dann schnell aufgehört, weil
das habe ich nur ganz am Anfang gemacht.
Der Körper sagt da und das Baby sagt sowieso. Eben. Und darum, ich finde, dieser Rhythmus, der entwickelt sich dann sowieso. Und jede Phase, finde ich, hat einen anderen Rhythmus. Jetzt
genau.
Ist es ja wieder komplett anders.
Genau, weil es kommt halt dann einfach, man tut halt einfach.
Man macht sein Ding genau. Und es passt. Und ich finde, man hat diesen Mutterinstinkt einfach so in sich, dass man sowieso weiß, okay, das ist das Richtige.
Genau, und man soll sich auch nicht stressen lassen, das finde ich auch ganz wichtig. Weil ich weiß noch, bei der Livi habe ich am Anfang oft gehört, was, du stößt sie alle 2 Stunden? Und ich habe gedacht, ja, aber sie will das. Und ich war dann so, man soll das vielleicht länger auszögern. Und dann habe ich gedacht, nein, wenn sie jetzt meinen Busen will, dann kriegt sie auch meinen Busen. Wieso soll das? Das ist halt einfach, und das hat sie ja dann auch sowieso dann gelegt. Also es
wird eben, ja dann, jede Phase es hat, wird ja dann, wie war das bei dir eigentlich? Wann bist du das erste Mal dann rausgegangen? Wann hast du deinen ersten Spaziergang gemacht? Ich meine, das ist ja
bei
super.
Bei der Livi war sehr früh. Ja. Das war, frag mich nicht wann, da war ich sicher schon noch 1,5 Wochen draußen.
Okay.
Und da waren wir aber so, Schatzi, wie gehen wir jetzt? Wir können nur kurz eine Runde gehen, weil was, wenn sie jetzt auf Abi gestillt werden will. Mhm. Und dann sind wir einfach eine Runde um den Block gegangen, aber beide voll verschwitzt und aufgeregt. So, aber was tue ich jetzt, wenn sie schreit und dann muss ich es raus tun? Wie tue ich denn da, wenn ich keine Parkbank finde? Die kann mich ja nicht am Boden sitzen und sie stillen. Und dann waren wir, wir waren 10 Minuten draußen eine Runde spazieren und sind einig und waren voll, wir haben es geschafft. Und die Kleine hat geschlafen, also nix, ja.
Das erste Mal.
Und bei der Luisa.
Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen?
Jetzt ist nur fertig. Und bei der Luisa, da war es dann einfach entspannt. Da sind wir riesig, das war halt Corona-Spazierzeiten. Da sind wir dann gleich vor die riesigen Runde. Da habe ich einfach nur geschaut, das ist vorher still, dass gut schlaft und dann sind wir da war es dann so wurscht, weil du hast dann gedacht, ja, und wenn es was will, dann setze ich mich halt am Boden und stöße, es ist mir wurscht. Weißt du, wie war es bei dir?
Also ich war mit dem Gernot nach circa 4 Wochen das erste Mal draußen.
Ja.
Ich wollte wirklich abwarten und ich kann mich noch erinnern, ich bin dann, bei mir war ja dann auch Corona und ich wollte dann unbedingt einfach mal zu meinen Eltern nach Hause. Ich bin dann das erste Mal in die Stadt gefahren und ich habe so geschwitzt. Es war so, oh mein Gott, genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Ich habe nicht gewusst, wie mache ich das mit dem Stühlen? Was mache ich dann? Was mache ich, wenn er so extrem warnt? Wie gehe ich mit dem um? Ich habe keine Ahnung gehabt, man ist so aufgeregt.
Ja, nur dazu, bist du halt die Situation dann daheim erst gerade, ja, nicht einmal gewöhnt, aber du warst daheim, wie es tust. Und draußen hast du einfach keine Ahnung. Du wirst einfach ins kalte Wasser geschmissen, denkst du, was, wenn das passiert, wenn jetzt auf einmal Koliken kriegt oder sowas? Ja. Das habe ich mir dann auch gedacht, was, wenn es so zum Schreien anfängt und
mir
viel Schmerzen
jetzt,
hat und
ich bin unterwegs. Mir ist extrem heiß jetzt gerade. Ich weiß nicht, es ist wie, wenn ich das alles nochmal durchlebe, ich schwitze gerade richtig stark.
Mir ist gerade auch richtig heiß, wenn ich mich richtig einfühle.
Ja, das ist, ich war so gestresst. Ich kann mich noch erinnern, ich bin mit Gernot die Spittelwiese aufgegangen und der Kleine hat so geschrien und ich habe einfach nicht gewusst, was ich machen soll. Und ich habe ihn dann rausgenommen und es war einfach so, oh mein Gott, ich muss jetzt sofort haben. Ich bin überfordert. Es ist anstrengend. Ich war im Moritz extrem viel, weil er diese Bauchkoliken gehabt hat, extrem viel in der Trage getragen. Also er war ein richtiges Tragebaby, weil durch das Tragen habe ich das Gefühl gehabt, ist er viel mehr Luft entwichen. Das heißt, er hat nicht so stark Bauch gehabt und ich bin Moritz fast nur dran.
Ja, und da hat er halt einfach auch die Körperwärme und alles. Das ist halt trotzdem.
Das liebt er nach wie vor.
Also so aber zum Tragen können wir eigentlich auch eine eigene Folge machen.
Ja, es war nämlich cool.
Also, weil wir haben beide Drogen.
Also Moritz ist ein richtiges Tragebaby und ich habe es geliebt, aber das war so, also das erste Mal nach draußen war verdammt aufregend. Das war so.
Ja. Ja, man ist halt einfach komplett irgendwie hilflos.
Ich bin schon gespannt, wie das dann beim zweiten ist. Ich bin dann echt gechillter.
Ja, ich glaube, also für mich war es dann, also ich habe dann überhaupt keine Angst gehabt und nichts. Das war halt so, wo ich mir gedacht, hey, ich bin ja richtig entspannt. Mhm. Ich habe mir gedacht, das ist schlaft eh und wenn nicht, wir sind jetzt eh nicht 10 Kilometer spazieren gegangen, was das so.
Aber dass wir jetzt nochmal kurz auf das Thema Stillen zurückkommen, weil man ja oft von diesem Milchstau spricht, das würde mich noch interessieren, hast du da Probleme gehabt, dass du gesagt hast, okay, du hast da mal Brustentzündung gehabt? Ich bin ja von dem komplett verschont geblieben. Man sagt ja oft, wenn man dieses Wochenbett nicht gescheit lebt und sich recht stresst, dann kommt es ja auch zu solchen Brustentzündungen.
Ja.
Also ich habe da, also wie gesagt, bin
also so richtig einen Milchstau habe ich überhaupt nicht gehabt. Also bei Olivia nicht, bei Luisa auch nicht. Mhm. Das Einzige, was für mich ganz schlimm war, waren halt einfach die entzündeten Nippel. Und die haben so weh da, das war einfach wirklich, wie wenn der, war wow, sorry, aber wie wenn der wer einfach mit einer Nadel in Brustwarzen sticht. Es hat so weh da, sie haben bliert. Ich hab, also als Tipp, ich habe Kompressen von
jetzt bin ich gespannt. Mom?
Ja, aber das ist nicht, ja, aber das ist ein anderes Mom. Das gibt's. Und Creme von Lasino habe ich gehabt. Und die zwei Sachen haben mir so geholfen, weil das einfach die Brust beruhigt hat. Die Kompressen habe ich auch immer im Kühlschrank gehabt. Das heißt, wenn man die Auffahrt da hat, das war eine Erlösung und das hat so gut da. Das ist das Einzige, aber das hat eigentlich fast jeder, weil halt einfach die Brust sich an diese, ja, an das Saugen gewöhnen muss. Mhm. Weil es halt einfach auch, ja, einfach was anderes und man muss das halt durch, man muss sich da durchkämpfen. Aber für mich war es dann aber auch einfacher, weil Luisa ja dann auch ein Stillhütchen gehabt hat. Mit Stillhütchen war es dann auch eine Erleichterung.
Es tut nicht so weh mit Stillhütchen. Nein. Also ich würde also fast gar nicht das Stillhütchen da so in den Vordergrund stellen, aber es tut nicht so weh. Also das, was ich gehabt habe, waren oft starke Verhärtungen in der Brust, weil die nicht gescheit entleert worden ist. Das heißt, ich habe extrem viel massiert.
Wie so ein Knoten hat man dort. Ja.
Unter der Dusche heißes Wasser ausmassieren. Ich habe mir dann oft so Topfenwickel gemacht, weil ich das Gefühl gehabt habe, okay, ich bin immer kurz davor, dass eine Entzündung kommt.
Ja, da hat mir aber meine Hebamme auch gesagt, dass man halt dann einfach aus der anderen Richtung, du musst halt immer schauen, wenn der Knoten auf der, was nicht, rechten Seite ist, dann musst du schauen, dass das Kind genau auf der gegenüberliegenden Seite andockt.
Okay.
Damit genau der Milchstau rausgesaugt wird.
Okay. Also
das hat bei mir voll gut funktioniert. Und ja, auch das Massieren.
Mhm. Ja. Aber man merkt dann eh, es pendelt sich so eine Routine ein, dass das mit dem Stillen, das funktioniert dann so gut, auch weil du vorher gesagt hast, mit den Stilleinlagen. Zum Beispiel, ich stille jetzt im Moritz nur noch am Abend und ich trage schon lange keine Stilleinlagen mehr. Also,
brauchst du halt einfach nicht.
Man merkt eigentlich, wie sich der Körper auf das alles einstellt.
Genau.
Und, aber das war jetzt ein zu großes Thema, dass wir jetzt das Stillen bis in das Alter weiterführen, aber ich würde sagen, wir haben jetzt ziemlich lang geredet.
Ich glaube auch. Wir haben euch viel erzählt und ja, ein paar von den Themen werden wir bestimmt auch nochmal anschneiden und vielleicht auch einfach länger drüber reden.
Auf alle Fälle.
Und ansonsten hat das Gespräch halt wieder Spaß gemacht, Miller.
Sehr viel Spaß.
Es ist so Erinnerungen zu schwelgen.
Ja. Und danke fürs Zuhören. Ihr könnt natürlich gerne unseren Podcast wieder abonnieren auf
Apple Podcast und auf Spotify.
Über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch irrsinnig freuen.
Sehr, das war toll, wenn es uns bewertet. Das bedeutet uns sehr viel. Und
vielleicht sagen wir nur mal kurz Danke. Danke für das extrem liebe Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben und für die extrem lieben Nachrichten.
Genau, ich freue mich auch immer so sehr, wenn ich Nachrichten kriege. Ich habe auch schon so liebe Sprachnachrichten gekriegt. Ja.
Ich habe mit dem nicht gerechnet. Ich bin froh über diese ganzen sehr positiven Nachrichten und es motiviert richtig zum Weitermachen.
Genau, wir sagen auf jeden Fall Danke.
Dankeschön.
Danke für eure Nachrichten, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.
Spielplatzdate, der Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras.